Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, seid Konstantin Hirsch. Wisst ihr noch, wie ihr durch Coburg kommt aktuell? Welche Baustelle gerade neu aufgeploppt ist und was auch immer? Um nur die Großen zu nennen, der Judenberg seit einiger Zeit, aktuell die obere Anlage in den Sommerferien und auch die B4 im weichen Geräut. Da muss man schon manchmal ganz schön gucken, wenn man mit dem Auto irgendwie durch die Stadt fahren will. Wir führen euch jetzt nicht von A nach B durch die Stadt, sondern wir fragen mal nach, muss das so sein? Gibt es einen Grund, warum irgendwie jetzt in dieser Zeit, in diesen paar Jahren, so viel in Coburg gebaut werden muss? Wir fragen mal nach bei einem, der dafür ein bisschen die Verantwortung trägt, nämlich Franz Josef Loska, dem Geschäftsführer von SÜK und CEB.
Hallo Herr Loska, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen in der SÜK und im CEB.
Spontan, welche Baustelle, in welche sind Sie heute früh reingefahren?
Ich habe das Glück gehabt, in keine reinzufahren, aber natürlich merkt man, wenn man durch die Stadt fährt, dass einfach das Verkehrsaufkommen viel, viel höher ist. Also hauptsächlich Jugendberg, würde ich sagen.
Das ist die andere große Macht, der Bamberg auf der B4. Aber auch das passt beides eigentlich so zusammen, denn wenn wir uns Coburg anschauen, Coburg ist eine gewachsene Stadt, Infrastruktur wurde gebaut, viel hat sich getan, ganz viel auch in den 70ern. Die Stadtautobahn kam dann da, die B4 ist aus der Stadt rausgelegt worden. Ja, wenn wir jetzt mal auf den Kalender schauen, das ist so 50 Jahre her, dann heißt es, muss man mal nachschauen und was tun. Das ist wie bei uns Menschen.
Ja, also das Thema Infrastruktur hat einfach immer eine gewisse Lebensdauer. Und das ist natürlich, ab 50 Jahren geht's los und Leitungen müssen einfach auch gewartet werden. Und man muss nach 50 Jahren wirklich nachschauen, wie geht's denn den Leitungen. Und man würde ja dann auch einfach Leitungen austauschen, wenn man merkt, sie sind am Lebensende angekommen.
Jetzt hört man immer, die Römer haben Straßen gebaut, die stehen heute noch, die haben Aquädukte gebaut, die stehen noch. Waren wir vor 50 Jahren als Menschheit einfach zu blöd, sowas Langlebiges zu bauen?
Nein, würde ich nicht sagen, sondern es war damals schon darauf ausgelegt, dass es nur eine gewisse Zeit dauert. Und was die Römer zum Beispiel überhaupt nicht hatten, ist Salz auf der Straße. Und gerade das Thema Salzstreuen und Winterdienst setzt einfach Straßen und Brücken massiv zu. Und LKW gab es natürlich auch nicht. Und wir erleben das ja auch gerade jetzt mit dieser Trockenperiode, dass jetzt viel wieder auf die Straße verfrachtet wird oder verfrachtet werden muss, weil einfach die Flüsse so wenig Wasser führen, dass man auf die Straße ausweichen muss. Und man hat es ja jetzt auch gesehen, das Sonntagsfahrverbot ist jetzt auch am Kippen. Und von daher gesehen werden die Straßen noch mehr belastet.
Ja, und auch da muss man einfach rechtzeitig nachbauen, bevor irgendwas passiert.
Also bevor ich nur noch eine Hügellandschaft habe, wo nur noch der SUV drüber kommt, ist es besser, mit Voraussicht Straßen und auch Brücken zu sanieren.
Sanieren, das was da ist, bringen wir mal noch so zum nächsten Punkt, modernisieren. Großes Thema Glasfaserausbau. Das ist ja auch was Coburg beispielhaft vorantreibt, indem man sagt, jedes Haus bekommt seinen Glasfaseranschluss. Da muss auch irgendwie das Kabel in die Erde.
Das ist so. Glasfaser muss erst in die Erde. Also alles, was Funkverbindung ist, ist ja immer schön. Aber Glasfaser ist halt wieder das Thema der Gigabit-Gesellschaft. Und ich muss halt einmal komplett durch die Stadt durch, um jedes Haus mit Glasfaser auszustatten. Und das ist auch ganz wichtig, weil Glasfaser wird einfach die Zukunft sein. Und das Kupferkabel ist einfach durch. Und wenn ich einfach auch schaue für die Wirtschaft, die braucht schnell einen Internetanschluss. Die müssen auch irgendwo vorweggehen. Und da komme ich einfach nicht drum herum, die Straße bzw. auch Coburg wieder halbwegs umzugraben.
Und da haben wir es ja auch geschafft, dass nur einmal noch gebaut wird. Also dass man sagt, man hat mit dem großen Anbieter, mit der Telekom, die zusammen mit der SÜK ins Boot geholt, dass wir nicht zweimal die Straße aufreißen müssen.
Also im Glasfaser ist es eher eben speziell, da darf man sozusagen überbauen. Das heißt, jeder Glasfaseranbieter, der eine eigene Leitung haben möchte, kann die Straße nochmal aufreißen. Beim Strom ist es ja nicht so, da gibt es im Prinzip nur ein Kabel, aber beim Glasfaser wird es mehrere Kabel geben und die Kooperation mit der Telekom läuft gut und es ist auch so, dass wir uns eben damit Baustellen sparen.
dafür haben wir dann wieder das Nächste. Wir gehen jetzt mal so durch alle Netze durch, dass wir das einmal angesprochen haben. Auch ein Thema, das in die Zukunft gedacht ist für Thema Klimaneutralität, für bessere Energieversorgung. Das sind wir dann bei der Wärme. Das Fernwärmenetz, auch große Baustellen. Letztes Jahr die Rosenauer Straße oder die letzten 2 Jahre, die das entlang ging bis Kortendorf. Aktuell sind wir bei mir vor der Haustür. Den Hirschfeldring hoch und runter. Also auch da passiert was. Das ist halt auch was neu einzuplanen war, weil ich glaube, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so, weißt du, so lange sind sie jetzt noch nicht hier, aber war so ein Fernwärmeausbau gar nicht vorherzusehen.
Also das Thema Fernwärme hat in Coburg ja auch schon lange Tradition. Es gibt ja hier auf dem Südgelände ein Heizwerk und es gibt ja auch das Müllheizkraftwerk. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass die Ressourcen vor Ort sind, die Wärme produzieren, aber ich muss sie halt irgendwo verteilen. Und es ist ja immer besser, beim Thema Fernwärme einfach zu zentralisieren, weil nicht jedes Haus und nicht jedes Gebäude einfach eine Heizung dann separat braucht, sondern ich kann das Ganze bündeln und da ist das ja eben prädestiniert. Und durch das, dass natürlich auch diese Energiekrisen kamen und jetzt auch wieder eigentlich da sind mit dem Thema Iran-Krieg, ist Fernwärme eine gute Sache. Und auch das Thema Preise, wir sind da transparent, jeder kann bei uns die Preise nachschauen. Und ich bin ein großer Fan von der Fernwärme, nicht nur, weil es die SÜK macht, sondern weil ich es generell für ein sehr gutes Konzept halte.
Vielleicht mal so ganz kurz, das wären einfach große Rohre, in denen dann einfach heiße Luft transportiert wird?
Also es sind große Rohre und zwar immer 2 an der Zahl, einmal Rücklauf, einmal Vorlauf. Und der Träger ist Wasser, weil Wasser einfach physikalisch ein guter Wärmeträger ist.
Dann ist dann der Ausbau geplant, dann wird dann die Straße aufgemacht und dann kommen die Anwohner und sagen, ich hätte jetzt auch gern nochmal den Fernwärmeanschluss. Bringt sowas dann den Plan sehr durcheinander?
Also wir versuchen, diese Pläne immer einzuhalten. Natürlich bringt es immer ein bisschen Unruhe mit sich. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der sich anschließen lässt, weil es einfach auch einen Mehrwert darstellt.
Und wenn einmal die Straße offen ist, ist es einfacher, als wenn man dann kommt, wenn die Straße wieder zu asphaltiert ist.
Also wenn die Straße wieder zu ist und ich muss irgendwelche Kopflöcher machen, dann ist das einfach für die Straße auch nicht unbedingt schön, weil dann habe ich wieder so einen Flickenteppich. Und es ist natürlich auch für den Bürger günstiger, wenn er sich gleich anschließen lässt und wir nicht nochmal aufmachen müssen.
Eine große Sache, die jetzt vorm Abschluss steht, bevor die nächste große Brücke anfängt. Wir gehen mal entlang der Itz. Da ist die Judenbrücke, die Sanierung einer alten Brücke aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, jetzt fast abgeschlossen. Dann kommt die Mohrenbrücke dazu, die jetzt knapp 100 Jahre drauf hat. Also das ist auch nochmal der nächste Punkt, der beim CEB mit ansteht. Also da gibt es eigentlich nichts, was sie nicht machen.
Also das Thema, ja, Brücken ist ein heißes Thema. Und die Judenbrücke ist natürlich was sehr Spezielles. Die gibt es, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal ist die so gebaut worden in Deutschland. Und da muss man sowas auch speziell sanieren. Und das ist natürlich auch ein tolles Bauwerk, wenn man so etwas erhalten kann. Und ja, auch eine Mohrenbrücke hat halt dann ihre Zeit überlebt. Und wir müssen auch schauen, dass bei den Brücken einfach auch ordentlich gewartet wird, weil es will keiner so etwas erleben, was bei der Carola-Brücke passiert ist.
Ja, und dann, wenn wir sehen die Brücke auch immer nur von oben. Also wir laufen da drüber, wir fahren mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Bus da drüber. Aber irgendwie muss ja auch die Fernwärme, der Strom von der einen Uferseite auf die andere kommen. Läuft das zum Teil über die Brücken? Läuft das im Fluss? Ändert man das jetzt, wenn man die Brücken aufmacht?
Also in Teilen gibt es wirklich so, dass es parallel zur Brücke läuft. Es gibt aber auch die sogenannten Dücker, wo man einfach unter der Itz zum Beispiel durchgehen würde. Und da, wo man sagt, man verlagert diese Infrastruktur, also Strom, Gas, Wasser von der Brücke weg, würde man das auch tun.
Hat man, glaube ich, jetzt bei der Judenbrücke gemacht, dass man dann auch, wenn man an so Rohr ran muss, nicht mehr die Brücke sperren muss.
Genau, dass man dann das eben verlegt.
Das heißt, man modernisiert nicht nur die Infrastruktur an sich, sondern vielleicht auch so das Konzept, den Plan, weil sich heute ganz andere Anforderungen ergeben. Wie denkt man so Infrastruktur? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Infrastruktur ist ja immer so, wenn ich sage, ich möchte ja Strom, Gas, Wasser verlegen. Ich sage jetzt mal beim Thema gerade Strom. Ohne mich ist Google nichts, weil wenn kein Strom da ist, dann kann ich eine surfen oder irgendwas nachschauen. Man würde immer versuchen, wenn man in Straßen hineingeht, das halt immer so zu planen, dass möglichst geringer Aufwand ist. Man würde es so machen, dass man sagt, man geht beim Kanal eher in die Straße rein und alles, was kleinere Leitungen ist, in den Gehweg. Weil dann würde man die Straße eher weniger belasten, wenn etwas zu reparieren ist.
Das heißt, Glasfaser ist im Gehweg, Strom ist im Gehweg, Fernwärme ist mitten in der Straße?
Ja, mitten in der Straße. Und erst kommt praktisch die Fernwärme mit drüber und drunter kommt dann im Prinzip auch noch der Kanal. Ja.
Den haben wir ja auch noch. Kanal ist gerade das Stichwort. Die Kanalstraße war auch eine Baustelle, die über mehrere Jahre ging. Und da ist es so von Grund auf mal neu gemacht worden, wenn ich mich da, ja, ich da richtig informiert bin. Hat man aufgemacht und hat einfach gesehen, das hat alles, ist alles am Ende oder kurz vorm Ende und macht dann einfach mal auch den kompletten Leitungsplan neu.
Genau. Also man muss sich das ja vorstellen. Unsere Vorfahren haben das mal auch schon in 30er, 40er Jahren einfach angefangen, das zu bauen, oder das heißt einfach Strom gibt, und dann ist immer mehr dazu gekommen. Und gerade in der Kanalstraße war das alles unglaublich eng, dass man gesagt hat, okay, man schmeißt wirklich alles raus und überplant nochmal komplett dieses Straßen- oder dieses Verlegekonzept, wie es innerhalb der Gehwege und der Straßen ist. Und das ist auch wichtig, weil die Kanalstraße wird einfach häufig befahren. Und wenn ich jetzt einmal den Aufwand gemacht habe, dann ist aber auch über die nächsten Jahrzehnte eine Ruhe.
Das hat man jetzt gerade gemacht mit den Anforderungen. Leitungsmäßig ist das eine, verkehrsmäßig ist dann das andere. Nächste Thema, das wir noch nicht hatten bei Ihnen im Haus, die Busse. Die müssen ja auch noch irgendwie mit durch und auch in das Straßennetz mit eingeplant werden.
Genau, also das Thema Busse ist sowieso auch im Sinne der Baustellen immer ein heißes, ja, Thema, und eine Stadt braucht auch einfach Mobilität. So, und das Thema in Coburg, was macht man an Mobilität? Ja, man kann das Thema mit Leihfahrzeugen machen, gibt ja den Coburg Flitzer. Man kann das Ganze über diese E-Roller machen, über diese kleinen, die es halt in den Großstädten gibt. Das wird jetzt in Coburg eher nicht funktionieren, aber das Thema Busse, weil es halt auch Coburg eine Flächenstadt ist und irgendwie müssen die, die halt kein Auto haben oder keine andere Möglichkeit haben, mobil zu sein, dann den Bus nutzen, was mich natürlich dann auch sehr, sehr freut. Aber auch das muss einfach in das ganze Wegekonzept berücksichtigt werden. Ich darf natürlich meine Busse nicht vergessen.
Deswegen jetzt auch die obere Anlage gerade gesperrt, da wird die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. Und da muss dann auch, wenn da die ganze Straße gesperrt wird, ist das auch Absicht, dass man das in den Sommerferien macht, weil Mitte September muss dann der Schulbus da wieder durch.
Genau, also ich werde natürlich immer, wenn Ferien sind, versuchen, da viele Baustellen zu bearbeiten, um halt für möglichst wenig Einschränkungen zu sorgen. Und ja, viele Schüler fahren halt eben mit den Bussen. Und wenn dann keine Haltestelle da ist, dann wäre es natürlich ziemlich doof.
Ja, aber es ist halt auch so, wie in Coburg die Wege sind. Ne? Das obere Anlage ist nun mal ein Nadelöhr. Wir haben die Stadtautobahn auf der westlichen Seite, östlich um die Innenstadt, östlich um die Innenstadt rumfahren. Naja, das ist dann über Rögen und ein Bausenberg.
Ja, es ist halt natürlich ein Mordsumweg. Ne? Ja. Und ja, Coburg hat halt auch den, was heißt Vorteil, es ist schön, dass es eine altehrwürdige Stadt ist, sie hat viel, viel Kultur, aber doch, das sind halt einfach viele Straßen und halt Gassen relativ klein.
Wenn ich jetzt mal so durchgehe, wenn wir Baustellen, Anfragen zu Baustellen kriegen bei uns auf der Internetseite, da geht es dann auch immer, die Fragen dann so Dinge wie, warum baut man am Judenberg nicht einfach rund um die Uhr? Dann wären wir doch in, keine Ahnung, 2 Monaten fertig.
Also ich hätte auch ganz gern nach 2 Monaten so eine Baustelle weg. Ich muss aber sagen, also das Thema ist, Sie müssten ja jemanden finden, der A 24 Stunden arbeiten möchte. Der braucht dann 3 Kolonnen. Die Bürger würden sehr stark unter Lärmbelastung gesetzt werden, wo man sagt, ja, das ist vielleicht auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Und wenn kein Licht da ist zu bauen, ist auch eher schwierig, trotz Strahler und so. Also 24 Stunden Baustelle wird es so nicht geben. Und was auch noch dazu kommt, das würden die sich ja alle sehr, sehr ordentlich bezahlen lassen, die Baufirmen. Also es ist einfach auch finanziell nicht machbar.
Vielleicht nehmen Sie uns dann noch mal mit. Baut denn der CEB eigentlich selbst oder sind das alles externe Firmen, die dann für die Aufträge rangeholt werden? Wie muss ich mir das konzernintern eigentlich vorstellen?
Also es gibt Sachen, die wir selber machen. Also wir flicken zum Beispiel Straßen mit Heißasphalt. Aber wir werden jetzt nicht eine ganze Straße selbst asphaltieren. Da brauchen Sie riesige Maschinen dazu. Das kann sich der CEB an sich gar nicht leisten. Wäre auch ein ziemlicher Quatsch, weil er bräuchte es hier nur immer eine gewisse Zeit. Und wenn ich jetzt große Firmen habe, die solche, sagen wir mal, großen Maschinen wirklich so planen, dass sie, ja, was weiß ich, jeden Tag im Einsatz sind, dann ist das natürlich sinnvoll. Und deswegen macht der CEB nur punktuelle Sachen. Aber er macht jetzt nicht zum Beispiel eine ganze Asphaltierung einer Straße.
Da eine Sache, die fand ich ganz spannend, war, da ging es, glaube ich, um eine Firma, die gerade im Heimatring unterwegs ist und da die Gasleitungen macht. Und dann gab es irgendwie ein Leck auf der anderen Seite von Coburg Und dann ist die Firma vom Heimatring dahin und hat da schnell das Leck behoben. Dann ist am Heimatring natürlich nichts passiert. Da kamen dann die Fragen, ist er jetzt fertig? Das ist ja gar nicht, ist er nur so zugeschüttet? Auch das ist was geplant ist.
Also wenn etwas ja passiert, dann muss ich ja schnell handeln. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn ich einfach eine Baufirma vor Ort habe und dann wird die halt einfach mal verlagert. Und das ist natürlich immer so ein bisschen diese Thematik, dass wenn eine Baustelle aufgerissen ist und dann ist halt mal kein Mitarbeiter da, dann schaut so aus, als ob immer nichts passiert. Aber ich kann die Bürger versichern, es passiert irgendwas sowieso. Und wenn wirklich mal nichts passiert, dann ist es meistens geplant. Aber auch Firmen haben mal Urlaub und auch mal Krankheit.
Ja, oder auch Material kommt mal nicht. Auch das ist ich weiß noch, da ging es dann ums Asphaltieren. Also da muss man sich auch im Frühjahr gucken, ab wann man denn wieder asphaltieren kann, habe ich gelernt. Wenn es nachts noch friert, kann man es sein lassen.
Ja, also auch das ist etwas. Ich meine, Witterung spielt ja immer noch eine Rolle bei Baustellen. Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, dass der Winter natürlich immer weniger geworden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass man da auf Firmen eigentlich angewiesen ist und die planen natürlich auch, wie viele Mitarbeiter schicken sie nach Hause oder in den Urlaub oder wie viele Mitarbeiter sind da. Und es gibt einfach Baufenster, wo sie Sachen machen können und Sachen, wo sie einfach nicht machen können.
Und dann gibt es ja auch noch so Privatleute, die irgendwas bauen wollen.
Ja, das stimmt. Also es gibt halt einfach auch private Baustellen, auch größere private Baustellen. Ich kann jetzt ein Beispiel nennen, ja, der Edeka wird ja unten neu gebaut und das ist ja auch schön, dass da neu gebaut wird, aber da ist natürlich auch wieder einfach Halligalli und Gott sei Dank jetzt nicht viel die Straße gesperrt, aber natürlich ist mein Gehweg gesperrt und ja, das hat jetzt nichts mit ZÜG und CEB zu tun, aber es ist halt auch wieder eine Baustelle, die halt einfach abgearbeitet werden muss.
Ja, oder jemand will ein Haus bauen und sonst irgendwas, also das, man hat ja auch ein Anrecht drauf. Ne, man beantragt so seine Sperrung und dann kriegt man die. Dafür genau. Sind die Gesetze ja auch da. Also die Stadt könnte ja das ja alles ablehnen. Das geht gar nicht so einfach, sonst wird man ständig verklagt werden.
Also man kann es einfach nicht ablehnen. Und ich meine, warum soll man denn jemanden behindern, der eigentlich sich sein schönes Eigenheim bauen möchte? Aber auch hier, er braucht einen Stromanschluss. Vielleicht braucht er einen Fernwärmeanschluss und dann ist natürlich ein Teil der Straße wieder gesperrt. Natürlich jetzt nicht für eine lange Zeit, aber halt dann auch wieder für die Zeit, wo der Anschluss halt gelegt.
Ich unterbreche hier mal ganz kurz für einen kleinen Einschub, nämlich wie kommt denn eigentlich das Baustellenschild auf die Straße? Und damit meine ich jetzt nicht das Team, das das Schild nimmt und dort aufstellt, sondern warum darf denn da eigentlich ein Schild stehen? Denn so eine Straße oder ein Gehweg oder ein Radweg ist ja eigentlich dafür da, dass wir darauf unterwegs sind. Das ist der Zweck, warum es dieses Stück Weg eigentlich gibt. Und wenn da irgendetwas anderes als Verkehr stattfinden soll, dann muss das erstmal erlaubt werden. Und dafür braucht es, Obacht, hier kommt mal wieder ein Verwaltungswort, eine verkehrsrechtliche Anordnung. Ach, sehr schön. Also zum Beispiel am Judenberg, dort muss dringend der Kanal saniert werden, weil der schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat und man sicher sein kann, dass er nicht mehr so ewig lange durchhält und bevor da irgendwas schief geht, muss der ausgetauscht werden. Das hat also nun die Kanalabteilung von ZÜG und CB beantragt. Bei der Stadt Coburg. Wichtig ist, da muss dann auch drinstehen, von wann bis wann das sein muss. Die Zeiten müssen auch realistisch sein für einen normalen Baustellenablauf. Und dann ist die Stadt dran. Dann guckt euch die Stadt an, um welches Stück Straße es geht, wie wichtig im gesamten Verkehrskonzept dieses Stück Straße ist und vor allen Dingen, welche Umleitungen möglich und nötig sind. Und dabei muss dann auch das ganze Umfeld mit betrachtet werden. Ist es zum Beispiel eine wichtige Straße, die zum Krankenhaus führt? Oder ist es vielleicht sogar die Straße direkt vor dem Krankenhaus? Dann muss sichergestellt werden, dass Rettungswagen von irgendeiner Seite ans Krankenhaus ranfahren können. Ist es eine Feuerwehrzufahrt? Auch da muss das alles geklärt werden. Und natürlich gibt es auch noch Anwohner, die auch noch irgendwie zu ihren Häusern kommen sollen. Und dann wird geschaut, wie lässt sich so viel wie möglich davon noch umsetzen. Und erst wenn das alles geklärt ist, dann gibt es die Erlaubnis, da ein Schild aufzustellen. Und genau das schreibt die Stadt dann auch der Baufirma vor, wo welches Schild wie stehen muss, von wann bis wann das stehen darf und vor allen Dingen auch, wenn vielleicht wegen einer Veranstaltung oder einer anderen kurzfristigen Baustelle irgendwo mal diese Sperrung beseitigt werden muss. All das steht da drinnen und daran muss sich die Baufirma dann auch halten. Aber wenn das berechtigte Bedürfnis besteht, dort diese Straße für diesen Zweck zu sperren, dann muss die Stadt Coburg das auch genehmigen. Ich habe es vorhin ja schon ganz kurz angesprochen, denn wenn wir das nicht genehmigen, dann kann die Stadt vor dem Verwaltungsgericht verklagt werden, dass sie es doch genehmigt. Und dann kostet es nur wieder mehr von unser aller Geld und Zeit. Zurück zu SICK.
Ja, und dann gibt es so Kleinigkeiten wie im Sonntagsanger, wo dann je nachdem, wie die Baustelle gerade läuft, die Einbahnrichtung der Straße gesperrt wird, um dann wieder Anwohner zuzulassen. Also da ist ganz viel Baustellenmanagement schon mit drinnen.
Also dieses Thema mit den einseitigen Sperrungen, ja, gibt es dann auch immer Diskussionen, kann man das nicht am Wochenende aufmachen und so. Nein, ich habe eine gewisse Arbeitssicherheit zu leisten. Ich muss auch die Bürger schützen, dass sie nicht in eine Grube zum Beispiel hineinfallen. Aber ja, ich habe so festgestellt, die Diskussion um Baustellen ist in Coburg einfach recht groß. Ich bin ja gebürtiger Oberbayer. Ich komme so ein bisschen eben aus einer anderen Ecke von Bayern. Und da ist halt die Diskussion nicht ganz so energiegeladen. Aber ich kann es auch verstehen, weil da hat man einfach mehr Ausweichmöglichkeiten. Und hier musste halt immer irgendwie durch die Stadt, wenn du irgendwo von A nach B möchtest.
Und das Thema Absprachen funktioniert ja. Vielleicht hören jetzt mal die offiziellen Stellen weg. Im oberen Teil vom Hirschfeldring, als da gebaut wurde, da war dann auch abends so, naja, wenn ihr früh wieder weg seid, könnt ihr da schon parken schnell und dann am nächsten Morgen einfach wieder rausfahren oder auch am Wochenende. Also ich habe da auch die Gespräche zwischen der Baustelle vor Ort und den Anwohnern mitgekriegt. Wenn man miteinander redet, dann klappt das schon alles irgendwie.
Also das ist unsere Erfahrung auch. Wir haben ja da immer Bauleiter vor Ort, die ja wirklich auf die Bürger zugehen und sagen, ja, so und so wird es sein, das und das könnt ihr machen. Und die machen ja auch ganz, ganz, ganz viel möglich. Und wo ich dann auch mal beide Ohren und einfach beide Augen zudrücke sozusagen, wo man sagt, ja, das passt schon. Es ist immer ein Miteinander und die es meistens betrifft, die sind auch sehr verständnisvoll, weil die Einschränkungen, die sie haben, die sehen sie zwar, aber auch den Mehrwert, wenn es dann zu Ende ist.
Ich bringe immer so ein Beispiel mit, wenn ich einmal im Jahr mit der Bahn fahre und es klappt nicht, dann ist die Bahn Mist. Wenn ich jeden Tag mit der Bahn fahre und 10-mal im Jahr komme ich zu spät, dann kam ich die meiste Zeit des Jahres pünktlich. Das ist also diejenigen, die nur einmal durch wollen, für die ist das natürlich ein großes Hindernis.
Ja, das ist immer so, wenn ich es einmal sehe, dann ist es halt schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 80-90% läuft wirklich super. Das sieht man auch nicht, da hört man auch relativ wenig. Und klar, es sind dann immer diese 10%, die einfach, ich sage jetzt einmal, Ärger machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, na, so wie das letzte Woche in Nährshof passiert ist, dass diese Wasserleitung einfach mehr oder minder ja, außer Dienst gestellt worden ist. Da helfen dann alle zusammen und gerade die in Nährshof sind dann froh, wenn sie dann auch wieder ganz schnell mit Wasser versorgt werden. Und das ist einfach aus meiner Sicht wirklich toll, wenn diese Firmen so zusammenarbeiten. Und wie gesagt, von außen schaut es immer so aus, es ist schwierig, aber es ist es eigentlich gar nicht.
Wir versuchen jetzt auch das Gespräch damit aufzunehmen. Wo kann ich mich da als Bürger denn hinwenden, wenn ich sage, da auf der Baustelle klappt gerade irgendwas gar nicht und ich erwische den Bauleiter immer nicht, weil der dann kommt, wenn ich schon aus dem Haus bin?
Also der erste Ansprechpartner ist immer jemand von SICK und CEB. Einfach bei unseren bekannten Telefonnummern anrufen und dann wird es auch meistens erklärt. Irgendwelche Posts bei Facebook, ja, kann man machen. Aber so richtig die Auskunft, wie sich was verhält, werden sie einfach nur bei uns vor Ort bekommen.
Ja, wir müssen es ja mitbekommen. Ne? Wenn jemand irgendwo im stillen Kämmerchen sich beschwert, dann können wir ja auch nichts ändern.
Genau, wir können nichts ändern. Wir sind auch gerne immer auf Kritik offen. Auf jeden Fall kann sich jeder Bürger gerne an uns wenden, wenn einfach etwas aus seiner Meinung nicht passt. Und wie gesagt, wir versuchen ja immer alles möglich zu machen.
Jetzt haben wir schon mal so alle verschiedenen Aufgaben, glaube ich, eigentlich durchgesprochen, aber machen wir das nochmal so kompakt. Für welche Leitungen gehören denn der SYK? Für was sind die zuständig und vielleicht zusammengerechnet oder einzeln? Wie viele Kilometer Leitungen betreuen Sie denn? Wie viel warten drauf, saniert zu werden?
Also die Sparten, wenn man die einfach mal durchgeht, Strom ist unser Gebiet so groß wie eigentlich Hamburg, das wir versorgen. Wir haben so um die gut 3000 Kilometer Strom, Gas haben wir so 270, Wasser 420. Und Sie müssen davon ausgehen, dass im Prinzip jedes Jahr zwischen 2 und 7% davon erneuert werden muss, weil das einfach so die Lebensdauer ist, wenn man auf die 50 ja, bis 70 Jahre irgendwo geht. Dann haben wir ja sowas noch wie Fernwärme, wo wir 25 Kilometer haben. Wir haben Glasfaser, da haben wir über 3000 Kilometer. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass das eigentlich für diese, ich sage jetzt mal, kleine Region, das schon ganz schön viel ist.
Stehen denn weitere große Projekte an? Wir hatten jetzt beim Wasser den Hochbehälter am Bausenberg, der jetzt neu dazugekommen ist. Gibt es noch was als großes Ding in der Pipeline steht, was man vielleicht als Normalbürger gar nicht so mitbekommt, was auch noch im Portfolio hängt?
Also wir planen natürlich schon fürs nächste Jahr die eine oder andere Maßnahme, aber so die ganz großen Dinger wird es nächstes Jahr wahrscheinlich eher nicht geben.
Da sind wir dann mit der Mohrenbrücke wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Wenn
das dann ja, das wird dann eine große Verkehrseinschränkung sein und wahrscheinlich wird es nicht noch mehr werden, aber wir wissen auch nicht, Infrastruktur hat ja auch so sein eigenes Leben und wenn was passiert, dann stehen wir immer Gewehr bei Fuß.
Und das merkt man, weil wenn ich das Licht anschalte, kommt Strom, wenn ich das Wasser aufdrehe, kommt Wasser raus.
Ja, und das an 365 Tagen im Jahr und vielleicht, also wir haben so Werte, wo wir sagen, 1 bis 2 Minuten im Jahr wird es vielleicht mal keinen Strom geben. Also wir sind da bundesweit ganz weit vorne dabei.
Vielen Dank und frohes Schaffen.
Dankeschön, sehr gerne.
Und geschafft wird ja weiterhin viel allen Baustellen da draußen Gutes gelingen, dass alles möglichst im Zeitplan bleibt. So. Ah ja, und eine Baustelle will ich euch nochmal mit auf den Weg geben, die uns auch noch in den nächsten Jahren mit beschäftigen wird. Das Weichengereut wird saniert von der Frankenbrücke bis dahin, wo jetzt gerade schon die Brücke gemacht wird. Die ist dann aber hoffentlich schon gut in Schuss. Der Hirsch ist immer weg.